Hallo, ich bin Emmy und ihr hört den Babelli-Podcast. Draußen ist es jetzt richtig kalt, die Sonne macht quasi Winterschlaf und du bist gerade ein wandelndes Kuschelprojekt mit extra Herzschlag. Schwanger im Winter heißt vor allem Hauptsache warm, bequem und nichts, was zwickt. Und weil die Sonne sich gerade rar macht, wie ein Parkplatz vorm Supermarkt, wird Vitamin D jetzt richtig wichtig. Quasi dein kleines Winter-Upgrade für dich und deinen Bauchbewohner. In dieser Episode spreche ich mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe über die Schwangerschaft und Geburt im Winter. Das heißt konkret, wir reden über gute Klamotten für dich mit Babybauch, warum Vitamin D im Winter ein echter Gamechanger ist und wie dein Neugeborenes warm und entspannt durch die kalte Jahreszeit kommt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Habt ihr euch eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, was ihr tun müsst, wenn im Haushalt mit eurem Baby oder Kleinkind ein Unfall passiert? Ja, wenn es soweit ist, dann sitzen Schock und Überforderung erstmal tief und hinzu kommt, dass viele Eltern gar nicht wissen, wie sie richtig reagieren können und sollten. Und gerade das Thema Verschlucken ist ja im ersten Babyjahr ein extrem großes Thema. Hättet ihr zum Beispiel gewusst, dass 10% aller Todesfälle bei Notfällen hätten verhindert werden können, wenn rechtzeitig die erste Hilfe geleistet worden wäre? Das ist eine ziemlich hohe Prozentzahl. Wir von Babelli empfehlen deshalb allen Eltern die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, der auf Babys und Kinder spezialisiert ist. Und einen solchen Kurs bieten wir bei Babelli als Online-Videokurs an. Ihr könnt unseren Kurs gemeinsam absolvieren, wo und wann es für euch passt und ihr lernt in diesem Kurs wirklich alles, was in Bezug auf die Erste Hilfe am Baby und Kind wichtig zu wissen ist. Unser Kurs wurde von zwei Kinderärzten erstellt, die sicherstellen, dass das vermittelte Wissen an euch vor allem korrekt, konkret und auch aktuell ist. Wenn ihr euch also bestmöglich auf Haushaltsunfälle des Babys oder Kleinkindes vorbereiten wollt, seid ihr hier genau richtig. Mit unserem Gutscheincode PODCAST10 bekommt ihr ganze 10 Euro Rabatt auf den Kurs und er kostet damit nur 49,99 Euro. Ihr könnt den Gutschein entweder in der Babelli-App oder auch unter kurse.babelli.de direkt einlösen. Ihr findet den Gutscheincode und den Link zum Kurs auch nochmal in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind mittendrin in der kalten und nassen Jahreszeit mit den kurzen Tagen. Deshalb spreche ich heute wieder mit Emily zum Thema Schwanger und Geburt im Winter. Hallo Emily.
Hallo Emmy. Schön, dass ich da bin.
Ja, wollte ich gerade sagen. Schön, dass du wieder da bist. Wir wollen uns ja heute mal darüber unterhalten, wie es ist, wenn man schwanger ist und die Geburt kurz bevorsteht im Winter. Und da habe ich mit dir eine doppelte Expertin an meiner Seite, denn du bist zum einen Hebamme und zum anderen hast du dein erstes Kind auch im Winter bekommen und kannst mir deshalb bestimmt ganz viele Fragen beantworten. Wie beeinflusst denn zum Beispiel die kalte Jahreszeit die Schwangerschaft körperlich und emotional? Da gibt es ja bestimmt nochmal ein paar Sachen, die wir beachten müssen.
Ja, also natürlich, wenn, wie du schon gesagt hast, mit den kurzen Tagen, ne, es ist nicht so lange hell wie jetzt im Sommer. Wir haben einfach eine kurze Zeit, wo auch Licht ist und dann schlägt natürlich gerade nochmal diese Müdigkeit und so auch dieses wenig Licht haben am Tag so aufs Gemüt. Das merkt man immer im Winter auch ganz gut, aber gleichzeitig muss man halt einfach schauen, dass man sich da nicht zu sehr reinfallen lässt, sag ich jetzt mal. Klar, man kann auch hormonell bedingt mit Schlaflosigkeit zu tun haben, ne? Dass man schaut, dass man über den Tag in den kurzen Tageslichtzeiten auch draußen ist oder vielleicht auch eine Tageslichtlampe hat, um da sein Gemüt so ein bisschen zu stärken und genauso halt auch ganz viel Vitamin D zu tanken, sofern es geht, ne? Weil wir haben viel an, wir haben meistens 2-3 Schichten Klamotten an, da kommt natürlich auch wenig Sonne auf die Haut und dadurch können wir das weniger aufnehmen. Aber es gibt natürlich auch ganz viel, also ich fand es jetzt auch nicht immer so dramatisch, im Winter schwanger zu sein, weil man kann es sich halt auch ganz kuschelig machen und wenn man mal wenn es einmal nicht so gut geht, dann tut es nicht so weh, weil draußen sind auch nicht alle draußen, sondern man kann mit Entspannungstechniken, Meditation oder man macht auch doch nochmal ein warmes Bad, bis 37, 38 Grad darf man ja in der Schwangerschaft. Genau, und dann kann man sich das auch schön gestalten.
Das ist ganz wichtig, nochmal an dieser Stelle zu sagen, weil es ist wirklich ungemütlich draußen. Man möchte vielleicht rausgehen, aber man hat kein schlechtes Gewissen, wenn man zu Hause bleibt. Und das ist ja nun mal einfach in der Schwangerschaft und gerade zum Ende dann nachher, glaube ich, auch ganz normal. Denn wir müssen uns ja auch richtig dick einpacken, wenn es so kalt draußen ist. Und ich hatte ja 3 Sommerschwangerschaften, das weißt du ja. Da kenne ich mich jetzt gar nicht so aus mit dem Winter, weil ich fand schon im Sommer die Jacken mega unpraktisch, wenn es doch mal ein bisschen kühler war. Wie ist das denn so mit der Winterkleidung? Was kannst du denn da empfehlen?
Winterkleidung, also das Gute ist natürlich, dass unsere Durchblutung gesteigert ist in der Schwangerschaft und uns tendenziell mehr warm ist. Deswegen viele tragen gerne, gerade wenn der Bauch auch schon größer wird, Schwangerschaftsleggings, einen langen Pulli drüber. Und dann gibt's natürlich auch Schwangerschaftsjacken, die man vielleicht auch später nutzen kann für Tragejacken, also als Tragecover. Und ich fand das immer ganz gut. Ich hatte auch zum Beispiel auch eine etwas dünnere Schwangerschaftsjacke, die nicht so schwer war. Es gibt natürlich auch welche, die haben ihren alten Wollmantel noch, den sie einfach drüber anziehen und ein bisschen offen lassen, weil man hat ja auch noch einen dicken Pulli und noch einen Schal um und noch Mütze und Pipapo. Deswegen ist es dann gar nicht so schlimm. Also das muss man einfach schauen, womit man sich am wohlsten fühlt. Ich bin eher Schwangerschaftshose-Typ gewesen und manche feiern wirklich gerne diese Schwangerschaftsleggings oder Strumpfhosen, die vielleicht auch mit Thermo, das einem schön warm ist und aber das nicht so schwer sich anfühlt, ne? Man einen Schutz für den Bauch hat, dass man auch die Nieren schön mit abdeckt, dass da auch alles schön warm ist und dann vielleicht auch ein Unterhemd. Also genau, man muss halt einfach schauen, dass man sich wohlfühlt und dann geht das. Und vor allem ist es auch mit den Schuhen gar nicht so schlimm. Stiefeletten und mal in die Stiefel schnell reinschlüpfen geht auf jeden Fall auch. Also na klar, im Sommer ist schön mit Schlappen einfach nur reinschlüpfen, aber im Winter ist es auch kein Ding, sich mit Stiefeletten dann durch den Winter zu stampfen, durch den Schnee, falls der sogar auch schon liegt. Man muss halt einfach mal nur gucken, man neigt halt auch zu trockener Haut, wenn man so viel Klamotten trägt. Das ist auch wieder schwangerschaftsbedingt und hormonell bedingt. Und was immer ganz wichtig ist, es haben halt viele auch mit trockenen Schleimhäuten zu tun, ne? Also dadurch, dass wir viel Heizungsluft haben in unseren Wohnräumen, macht das die Schleimhäute etwas trockener und manche Schwangere haben wirklich dann mit verstopfter Nase so eine Art Schwangerschaftsschnupfen auch zu tun. Vielleicht auch mit Nasenbluten, weil die so trocken ist, dass man die wirklich mit Meersalz, Nasenspray oder einfach so diesen Kochsalzampullen, die man auch später für die Babys ganz gut nutzen kann, so ein bisschen befeuchtet, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Das hilft den meisten immer ganz gut und bei trockener Haut natürlich mit Lotion zu helfen, falls da auch irgendwie mal juckende Haut ist durch diese ganz Kleidung, die man auch jeden Tag trägt. Aber ja, generell muss man da einfach so ein bisschen drauf achten.
Als du gerade gesagt hast, mit den Stiefeln, mit den Stiefeletten, da kann man so einfach so reinschlüpfen. Da ist mir wieder eingefallen, dass ich mal eine Bekannte hatte, die auch hochschwanger im Winter war und die hat gesagt, ich komme in keine Schuhe mehr rein, weil die Füße auch einfach so dick waren. Wir hatten es ja schon im dritten Trimester mal besprochen, im Podcast zum dritten Trimester, dass einfach die Füße oder auch die Beine dann vielleicht durch die Wassereinlagerung so dick werden, dass man gar nicht mehr in seine normalen Stiefel, Stiefeletten, was auch immer reinkommt. Und die Bekannte hat dann immer gesagt, ich kann nur noch Gummistiefel anziehen. Und die ist dann wirklich den ganzen Winter, die letzte Zeit der Schwangerschaft, nur mit Gummistiefeln rumgelaufen, weil es einfach keine andere Möglichkeit mehr gab. Und jetzt hattest du gesagt, Nasenspray ist immer ganz wichtig. Vielleicht kann man sich das einfach auch in die Handtasche packen, dass man es immer griffbereit hat. Und im Winter haben ja sowieso viele auch mit trockenen Händen zu kämpfen, dass man da vielleicht einfach nochmal eine kleine Handcreme oder so in der Tasche hat.
Ja.
Dass da auf jeden Fall nichts aufreißt, weil ich glaube, das wäre nachher echt so Worst Case, wenn man so aufgerissene Hände hat, wenn es ganz schlimm geworden ist und dann nachher das Baby in den Arm hält, ist natürlich irgendwie suboptimal. Dann hattest du gesagt, durch die trockene Luft, durch die trockene Heizungsluft und so haben wir natürlich auch trockene Schleimhäute. Und da fiel mir gerade ein, wie ist das denn, wenn wir jetzt hochschwanger sind und haben eine Erkältung? Was können wir denn da so machen? Also ich würde ja sagen, mach dir einen Tee, leg dich ins Bett. Aber das ist natürlich mit dem großen Bauch dann davor auch noch belastend, einfach eine Erkältung zu haben. Was könntest du denn da so für Tees empfehlen? Oder gibt es welche, wo man sagt, da solltest du lieber die Finger von lassen?
Ja, es ist total schwierig und manchmal auch frustrierend, Infekte in der Schwangerschaft. Also das Immunsystem ist ja sowieso ein bisschen herabgesetzter, deswegen sind wir auch anfälliger für Infekte. Deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn ihr gerade in der Verwandtschaft oder im Umkreis oder auf Arbeit merkt, da kursieren gerade sehr viele Sachen, dann, dass ihr euch da vor allem auch schützt, große Menschenmengen erstmal versucht zu meiden, Händehygiene, ne? Also so diese Schutzmaßnahmen vor einem Infekt. Und es gibt natürlich auch nochmal Empfehlungen, sowas wie Grippeschutzimpfung, ne, von der STIKO, von der Ständigen Impfkommission, dass Schwangere dann schon vor Beginn eigentlich der Infektzeit, also von Oktober bis Januar, dann auch schon mal geschützt sind, um nicht so dolle in zum Beispiel auch eine Grippe zu bekommen. Aber wenn es jetzt ein ganz einfacher Infekt ist, eine verstopfte Nase, ein bisschen Husten, dann helfen natürlich die Tees, die du jetzt schon gerade meintest, Emmy. Da muss man wieder aufpassen. Es sind natürlich immer wieder Sachen, die nicht untersucht sind und wo dann immer unten kleingedruckt steht, für Schwangere und Stillende nicht geeignet aufgrund fehlender Studienlage. Ne? Genau, und das ist leider echt immer so ein bisschen frustrierend. Also es gibt viele pflanzliche Sachen, die wir machen können. Man kann natürlich auch die Luftfeuchtigkeit hochhalten in der Wohnung, ne, dass man da einfach versucht, so ein bisschen den Schleimhäuten entgegenzuwirken. Man kann dieses Nasenspray benutzen, was oftmals auf Meersalzbasis ist, vielleicht auch noch die Kindernasensprays, dass man dann in der Apotheke einmal nachfragt. Und dann gibt's halt noch die Tees, da einfach auf die klassischen zurückgreifen. Ingwer, Zitrone, man darf 6 Gramm pro Tag Ingwer, also frischen Ingwer in der Schwangerschaft trinken. Kamille ist immer gut, Rooibos ist gut, Hagebutte, alles was halt auch das Immunsystem so ein bisschen stärkt, wenn da Vitamin C mit drin ist. Wenn man jetzt Halsschmerzen hätte, würde man sagen, okay, vielleicht im normalen Fall würdet ihr Salbeitee trinken, vielleicht so ein bisschen gurgeln, aber den dürft ihr nur in geringen Mengen. Und dann ist einfach immer noch der Hinweis wichtig, dass ihr mal hinten auf die Packung schaut, dass keine Süßholzwurzel mit drin ist. Die wird sehr, sehr, sehr oft mit reingepackt, weil die den Tee natürlich etwas süßer machen. Und die kommt, das ist halt ein Wirkstoff mit drinne, der aber leider plazentagängig ist und auch das Stresslevel beim Baby erhöhen kann. Und das kommt der Lakritze nahe. Und Lakritze darf man ja auch nicht so viel in der Schwangerschaft essen. Und deswegen ist da der Hinweis leider da, dass man darauf einmal achten muss. Ja, und dann kann man natürlich auch immer schauen, dass man vielleicht einfach ein bisschen Honig reinmacht, falls man jetzt einfach bei Schluckbeschwerden wirklich was machen möchte, was ein bisschen mehr hilft. Oder dann halt inhalieren mit Emsersalz, dass man einfach auf so ganz klassische Hausmittel zurückgreift, weil die in der Apotheke können zwar immer mal schauen, was könnt ihr nehmen, aber oft ist es halt dann leider mit diesem Hinweis vermerkt.
Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich dir ja vorhin schon gesagt habe, dass ich mir gerade einen Tee gemacht habe und dass ich Süßholz so gerne mag. Und deswegen steht hier mein Süßholztee. Du hattest gerade gesagt, inhalieren mit Emsersalz. Kann ich dann auch diese Emsersalz-Nasenspülung machen?
Ja.
In der Schwangerschaft ist kein Problem.
Das ist auch kein Problem, genau.
Okay, also ja, das ist doch nochmal gut zu wissen.
Weil da einfach wirklich nur das Salz drin ist. Da sind halt keine Zusatzstoffe mit drin meistens, die Probleme machen. Von denen gibt es auch Halspastillen, also wenn man was zum Lutschen haben möchte. Weil bei Lutschbonbons muss man auch wieder aufpassen, dass kein Menthol mit drin ist. Das soll man auch nicht so viel in der Schwangerschaft. Es ist wirklich ein bisschen frustrierend, weil ich habe es ja auch hinter mir und ich hatte auch garantiert immer mal eine Erkältung. Bin ein bisschen halb wahnsinnig geworden, weil halt wie immer irgendwas, was ich sonst gewohnt war zu nehmen, ich da nicht drauf zurückgreifen konnte. Ne? Und dann auch bei Fieber oder so, ne, dass man wieder drauf achtet, Ibu nur bis zur 28. Woche erlaubt. Danach ist eigentlich so das Mittel der Wahl Paracetamol und ansonsten alles immer nur in Rücksprache sonst mit der Ärztin.
Warum ist das so?
Warum man nur Ibuprofen bis zur 28. Ja. Woche nehmen darf, weil das gibt's zum Beispiel auf Embryotox, kann man das nachlesen, weil sich sonst beim Baby was verschließt, beim Herzen. Und der Fluss soll natürlich gegeben sein und das ist ganz wichtig, dass man darauf achtet.
Okay, gut, das war mir gar nicht so bekannt. Also nochmal kurz zusammengefasst, kein Menthol, kein Süßholz, wenig Salbei, dann hattest du gesagt, maximal 6 Gramm frischen Ingwer am Tag. Kann man sich ja auf einer kleinen Küchenwaage vielleicht abwiegen. Ibuprofen nur bis zur 28. Schwangerschaftswoche und wenn danach noch was ist, lieber zu Paracetamol greifen. Richtig?
Genau. Ja.
Gut, okay.
Sehr gut zusammengefasst.
Gut, also es gibt einiges zu beachten bei der Schwangerschaft im Winter. Und jetzt ist es ja eigentlich so, dass wir uns in der Schwangerschaft viel bewegen sollen. Ja, wir sollen in Bewegung bleiben, auch in Vorbereitungen auf die Geburt. Was für eine Art von Bewegung kannst du denn im Winter empfehlen oder was hast du denn gemacht?
Also Schwangerschafts-Yoga geht auf jeden Fall immer gut, auch Schwimmen in den Schwimmbädern, weil die sind ja auch geöffnet, was ja ganz praktisch dann ist jetzt als jetzt im Sommer, wo man dann sonst immer ins Sommerbad müsste. Genau, und ansonsten kann man ja trotzdem, auch wenn auch mal ein kalter Tag ist und schöner Sonnenschein, Spaziergänge auch in, also kommen dann auch in Frage. Von daher eigentlich so die klassischen Schwangerschaftstipps zum Sport machen sind da gegeben. Und wenn man natürlich nicht so gern rausgeht, dann macht man vielleicht einfach was zu Hause. Und manchmal hat man ja auch, oder durch Corona-Zeiten mittlerweile ja auch die Möglichkeit, Online-Kurse zu machen. Von daher, wenn man jetzt sagt, ich möchte gerade nicht so in Menschengruppen, will mir da einfach nichts einfangen, was man ja auch voll verstehen kann, dann kann man ja auch darauf zurückgreifen.
Ah ja, das ist nochmal eine ganz gute Idee. War mir jetzt gar nicht so im Sinn. Ich bin eher nochmal im Kopf gerade da gewesen, was man draußen machen kann. Aber bei Glatteis oder Schneesturm ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Fahrradfahren, Passé, Schlittschuhlaufen würde ich auch hochschwanger nicht machen. Da gibt es ja so ein paar Sachen. Da sollte man lieber die Finger von lassen. Und gibt es denn eigentlich Besonderheiten bei der Geburtsvorbereitung im Winter? Jetzt hattest du nämlich gerade die Kurse angesprochen, deshalb komme ich darauf. Geburtsvorbereitung macht man ja auch oft Präsenz. Oder was gibt es da nochmal irgendwie Besonderheiten, die man im Winter vielleicht beachten sollte?
Also im Winter ist jetzt eigentlich dann mehr noch so bei der Kliniktasche Thema, was man einfach noch mit reinpacken kann, dass einem warm ist und da halt eine Wärmflasche dabei hat, warme Socken. Aber das würde man tatsächlich auch im Sommer empfehlen, weil man braucht es auch für den unteren Rücken, für das Kreuzbein, kann man das trotzdem nutzen. Man ist durch die körperliche Arbeit, durch die Kontraktion, ist einmal mal warm, mal kalt. Also da unterscheidet es sich jetzt nicht so stark. Bei mir zum Beispiel war es, ich hatte echt ein bisschen Wammel, weil wir hatten uns wirklich noch sehr viel Schneefall. Und ich war die ganze Zeit, oh Gott, wie komme ich denn in die Klinik, wenn alles verschneit ist, ne? Und wir brauchen erstmal noch gefühlt 20 Minuten, um das Auto frei zu schaufeln. Tatsächlich war das auch so am Ende, aber wir kamen trotzdem irgendwie hin. Also, dass man das einfach nochmal schaut, wie komme ich sonst in die Klinik, wenn jetzt wirklich irgendwie sehr viel Schneefall ist, habe ich überhaupt ein Auto? Ja, wie komme ich sonst alternativ hin? Aber in den meisten Fällen läuft das ja alles trotzdem, ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel in der Klinik ist, ob man einen Krankentransport oder sowas die Möglichkeit hat, wenn man jetzt kein Auto hat. Ja, aber ansonsten sind das jetzt nicht so viele große Unterschiede.
Tu, wer braucht schon eine tropische Wassergeburt, wenn man stilecht bei minus 12 Grad Richtung Kreißsaal schlittert? Bonuspunkte, wenn der Blasensprung auf dem zugefrorenen Parkplatz passiert. Da sage ich mal, Hollywood kann einpacken. Und jetzt hattest du gerade die Kliniktasche angesprochen. Dazu haben wir auch einen wunderbaren Podcast gemacht, nämlich Must-Haves der Kliniktasche. Und wenn jetzt das Baby wirklich im Winter kommt, was sollten wir denn da vielleicht extra nochmal in die Kliniktasche einpacken? Gibt es da was, wo du sagst, oh, im Winter, wenn ihr schwanger seid oder zur Geburt ins Krankenhaus geht oder wo auch immer euer Kind zur Welt kommt, habt das einfach für das Baby dabei, das wäre wichtig.
Ja, auf jeden Fall eine schöne Wolldecke ist immer ganz gut, dass man sein Kind auch nach der Geburt darin schon mal einwickeln kann, dass man es kuschelig warm hat und dann natürlich die entsprechend und passende Kleidung für die Entlassung. Also dass ihr, es ist ja meistens nicht immer so ein weiter Fahrtweg, aber dass man dann mehrere Schichten einfach für das Baby dabei hat, dass es schön warm ist. Oft meist weiß man ja noch nicht, welche Größe dann die entsprechend passt ist, aber dass man einfach 2-3 Outfits dabei hat und sonst mal den Partner oder die Partnerin nach Hause schickt, wenn man sagt, das geht gar nicht, das passt alles nicht. Genau, aber weil ich sowas zum Beispiel auch mal bei meinen Hausbesuchen kurz vor der Geburt immer noch mal mache, dass wir schauen, habt ihr die Kliniktasche, was habt ihr denn für Outfits, was passt, da merkt man dann doch auch immer so, ah ja, das ist doch nochmal ganz gut, dass man mal drüber geguckt hat, nicht weil da jetzt irgendwie groß was gefehlt hat, aber einfach auch, wie praktisch manche Sachen sind oder ob man eine Strumpfhose extra braucht. Und dann ist eigentlich immer so ein Wollanzug ganz wichtig. Dann habt ihr die Kinder warm eingepackt, ihr könnt nochmal unten meistens die Füße umschließen, habt da nochmal ein bisschen Wollsöckchen vielleicht sogar angezogen darunter und dann ab in die Babyschale zum sicheren Transportieren des Babys und dann geht's ja meistens auch erstmal auf dem direkten Weg nach Hause und dass man da einfach die Sachen dabei hat und das vielleicht wirklich nochmal mit der Hebamme vorher bespricht, ob sie da noch irgendwas sieht, was vielleicht fehlen könnte, und dann sind die aber damit eigentlich gut abgedeckt in den meisten Fällen.
Und die meisten Kliniken haben ja auch ein bisschen Babykleidung vor Ort, die man sich eventuell, wenn es gar nicht anders geht, vielleicht auch ausleihen kann.
Nicht ausleihen, aber die kann man während des Aufenthalts anziehen, aber nicht für die Entlassung, die bleiben in der Klinik.
Okay, gut. Also man ist zumindest vor Ort versorgt, kann das Baby dort anziehen, wenn es gar nicht anders geht, gibt es da mal die Möglichkeit, sich der Kleidung auszuleihen, und dann kann ja der Partner oder die Partnerin vielleicht auch nochmal was Passendes besorgen, und ein Wollanzug ist immer eine gute Sache. Ich weiß, die sind recht teuer, auch die ganz kleinen, auch wenn man denkt, da ist ja fast nichts dran, aber die sind schon, finde ich, relativ preisintensiv, deswegen kann man da auch nochmal gucken, ob man nicht vielleicht secondhand einen Wollanzug bekommt.
Kriegt man auch immer noch gut.
Kriegt man immer gut, und die Kinder tragen die ja wirklich nicht lange.
Deswegen holen manche auch immer schon recht große. Muss man die halt so umschlagen, aber an den Armen und Füßen. Aber würde auch gehen, ne? Also so eine 56 oder 62 ist immer eigentlich ein ganz guter Richtwert, dass man vielleicht ein bisschen länger auch was von hat. Je nachdem, welche Jahreszeit dann auch als nächstes kommt. Aber selbst in Frühling rein wäre man damit auch gut abgedeckt. Oder
ja,
Herbst,
die sind super.
Winter und Frühling, ne? Also
ja,
das ist wirklich gut.
Kann ich auch nur empfehlen an dieser Stelle. So, jetzt wissen wir, wie das Kind richtig angezogen ist. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal zurückspringen zur Schwangerschaft. Denn gerade im Winter brauchen wir ja eigentlich auch Vitamin D. Du hattest es schon gesagt, wenn die Sonnenstrahlen mal da sind, sollten wir schnell uns was überziehen und raushüpfen, einmal Sonne tanken. Wie ist das denn so mit Vitamin D? Kann man das irgendwie anders noch ausgleichen? Und wie ist das überhaupt mit der Tageslichtempfehlung? Gibt es da irgendwas?
Also das ist auch mir immer ganz wichtig bei meinen Schwangeren, die im Winter ihr Kind kriegen, dass man immer auch mal den Vitamin-D-Status über eine Blutabnahme überprüfen lässt, oder auch wir Hebammen können das abnehmen, weil wir können wirklich nicht so viel Vitamin D über die Sonne oder über die Ernährung tatsächlich aufnehmen. Also es ist einfach leider nicht ausreichend in den meisten Fällen. Also generell in Deutschland haben ja wirklich viele auch über den Winter einen Vitamin-D-Mangel, supplementieren, weil es auch auf ihr Gemüt geht, auf ihre Infektanfälligkeit. Und genauso ähnlich ist es eigentlich auch in der Schwangerschaft, und wir haben ja dann eher sogar noch einen höheren Bedarf. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt auch 800 internationale Einheiten oder 20 Mikrogramm tatsächlich auch aufzunehmen. Das ist oft in den Nahrungsergänzungsmitteln niedrig dosiert schon mit drin. Da kann man einfach mal gucken, was man da gerade nimmt. Aber das ist natürlich für die Allgemeinheit quasi dosiert. Wenn man jetzt wirklich einen Vitamin-D-Mangel hat, ist es wirklich wichtiger, eigentlich höhere Dosis in Rücksprache mit der Ärztin zu supplementieren. Man kann natürlich trotzdem auch immer noch mal schauen über die Ernährung, ist so in Eiern und Milchprodukten mit drin. Aber wie gesagt, da ist die Aufnahme, die Resorption recht niedrig. Und deswegen ist es einfach so entscheidend, das einmal überprüfen zu lassen. Und man könnte theoretisch auch Vitamin-D-Tropfen oder so eine Kapsel nehmen. Und das fördert auch nicht nur für einen selber gewisse Punkte, sondern also wie diese Infekte vorzubeugen, die Gemütslage, also auch gegen Depressionen hilft es oft gut, und auch für die Knochendichte, sondern auch fürs Baby. Also das Gleiche geht auch, es ist wichtig, dass wir einen guten Status haben, dass auch die Kinder nicht so eine Infektanfälligkeit entwickeln. Und es hat auch sogar noch gute andere Aspekte, die man in der Schwangerschaft sonst bekommen könnte. Also es kann mal zu Schwangerschaftsdiabetes mehr führen, Präeklampsie, also diese Schwangerschaftsvergiftung, wenn man einen verstärkten Mangel hätte. Also ist gar nicht so, darf man gar nicht so unter den Tisch kehren. Das ist wirklich echt wichtig. Also ich habe das in meinen beiden Schwangerschaften, war das immer auch bei dem Arzt, wo ich oft hin musste, immer nochmal Standard da zu schauen, habe ich denn einen Mangel oder nicht, ist es gut abgedeckt, und ich konnte dann zum Beispiel immer dieses Vitamin D-Öl, was ich eh noch von meinem Sohn da habe, tatsächlich einfach höher dosiert nehmen, und genau, habe damit jetzt keine Nachteile gehabt, ne? Also deswegen schaue ich auch immer nochmal drauf, oder wenn ich merke, auch die Frauen sagen, ich bin so müde und fühle mich so abgeschlagen, aber Eisen ist völlig in Ordnung, Vitamin B12 ist völlig in Ordnung, dann schaue ich mal, wie ist denn dein Vitamin D-Status, und auf einmal, tada, haben wir die Lösung gefunden, und den Frauen geht's dann nach und nach dann auch ein bisschen besser.
Ja, manchmal liegt es tatsächlich im Detail versteckt, und da ist das Detail in diesem Fall Vitamin D. Also lasst es doch gerne mal gegenchecken und gucken, ob ihr einen ausreichenden Status habt und dann kann man gegebenenfalls supplementieren. Und das war sie. Unsere kleine Reise durch die frostige, flauschige Welt der Schwangerschaft im Winter. Und ich würde euch sagen, bleibt warm, bleibt ruhig, auch wenn das Wetter oder die Hormone mal wieder verrückt spielen. Und denkt daran, selbst ein Schneesturm hat irgendwann ein Happy End. In diesem Fall meistens mit einem Baby auf dem Arm und Wollsocken an den Füßen. Alles Gute für euch. Tschüssi.
Tschüss.
So, ihr Lieben, und das war der heutige Podcast zum Thema Schwanger und Geburt im Winter. Was zählt, ist nicht irgendein Ideal, sondern dass ihr euch gut durch den Alltag tastet. Du mit Kleidung, die dich warm hält und dir Luft lässt, Vitamin D als kleiner Sonnenersatz und beim Baby dieser ruhige Blick, Nacken fühlen, Händchen checken, Schichten anpassen. Mehr braucht es oft gar nicht. Und wenn mal ein Tag chaotisch ist oder du zweifelst, das gehört mit dazu. Du lernst dein Baby jeden Tag ein bisschen besser kennen und ihr wachst da rein. Schritt für Schritt, in eurem Tempo. Macht's euch so gemütlich wie möglich. Ihr seid genau da, wo ihr sein sollt. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.